Er wurde dann adoptiert von Paul und Clara Jobs. Die beiden waren keine Akademiker. Sie haben auch nicht besonders gut verdient. Aber von da an sparten sie alles, was sie eben sparen konnten, für die College-Zeit von Steve Jobs. Und dann ging er aufs College. Die College-Gebühren waren so hoch, dass das Geld der Eltern gerade dafür reichte. Und das heißt, ansonsten finanzierte sich Steve Jobs, indem er Pfandflaschen sammelte. Er ging mehrmals die Woche in einen buddhistischen Tempel, unter anderem, weil es dort kostenloses warmes Essen gab. Und geschlafen hat er meistens bei einem Freund auf dem Teppich. So, dann ist er, also die College-Zeit hat er relativ schnell beendet. Studieren war nicht so sein Ding. Er ist zurück zu seinen Eltern oder genauer gesagt in die Garage seiner Eltern, weil er da dann zusammen mit einem Freund die Firma Apple gegründet hat. Und um dafür das nötige Startkapital zu bekommen, haben sie einen selbstgebauten Taschenrechner und ein altes Auto verkaufen müssen. Aber ich verrate euch was. Seitdem Apple gegründet wurde, musste Steve Jobs nie wieder Pfandflaschen sammeln. Tatsächlich, als er starb, 2011, starb er als einer der reichsten Menschen überhaupt. Und eigentlich hätte ich euch jetzt noch ein Foto gezeigt, wie die Geschäftsstelle von Apple heute aussieht. Die ist auch nicht mehr in einer Garage, sondern in einem ziemlich beeindruckenden Gebäude. Okay, soweit zu Steve Jobs, jemand, der vom Tellerwäscher zum Millionär oder wortwörtlich eigentlich zum Milliardär wurde. Ich habe vor kurzem noch eine zweite Biografie gelesen und auch davon möchte ich euch heute Morgen erzählen, ein bisschen ausführlicher sogar. Die zweite Biografie geht über jemanden, der ganz anders gelebt hat, als Steve Jobs es tat. Steve Jobs war jemand, der als armer Student sich alles Stück für Stück selber erarbeiten musste. Die zweite Biografie ist über jemanden, der von Anfang an alles hatte. Jemand, der als Millionär zum Tellerwäscher wurde und dann wieder zurück. Vielleicht ahnt der eine oder andere schon, um wen es geht. Ich habe eine Biografie über Jesus gelesen. Und die steht tatsächlich in der Bibel. Wenn du heute eine Bibel dabei hast, dann gehörst du zu den wenigen glücklichen Menschen, die den Bibeltext mitlesen können, weil der Beamer nicht funktioniert. Und wenn du magst, kannst du mal aufschlagen den Philipperbrief und dann Kapitel 2 ab Vers 6. Philipper 2, Vers 6. Eigentlich ist ja die ganze Bibel ein Buch, das uns etwas über Gott verraten möchte. Aber in diesen Versen, ab Philipper 2, Vers 6, man ist sich nicht sicher, ob Paulus die geschrieben hat oder ob das einfach ein Lied ist, was den Christen damals sehr bekannt war. Aber es sind auf jeden Fall Verse, die das Leben von Jesus ganz kurz und prägnant zusammenfassen. Deswegen spreche ich einfach heute von der Biografie über Jesus. Und ich lese uns einfach mal die erste Hälfte dieser Biografie vor. Da heißt es über Jesus: Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Die Biografie über Steve Jobs, die war so gut geschrieben, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich kann mich richtig gut in sein Leben hineinversetzen. Aber ich merke, wenn ich die Biografie über Jesus lese, da gibt es Dinge, die verstehe ich schon irgendwie, aber da gibt es auch ganz viel, wo ich merke, das ist ein bisschen zu hoch für meinen Verstand und für mein Vorstellungsvermögen. Und das fängt schon an, wenn ich mir die Frage stelle, wie hat Jesus eigentlich gelebt im Himmel, bevor er als Mensch auf diese Erde kam? Jesus war eben im Himmel, der Wohnort Gottes. Und es ist ganz interessant, wie der Himmel in der Bibel beschrieben wird. Ganz am Ende der Bibel, in Offenbarung 21, da schreibt Johannes über einen neuen Himmel und eine neue Erde und ein neues Jerusalem. Und dann sagt er über den Himmel: Der Himmel ist ein Ort, wo es keine Tränen gibt und wo kein Tod ist und wo kein Leid ist, wo kein Schmerz ist. Wir haben das gerade so ein bisschen schon gesungen in dem Lied, ne? Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Und es fällt auf, wenn Johannes über den Himmel schreibt, dann kann er nur sagen, was es im Himmel nicht gibt, also an negativen Dingen. Aber ihm fehlen so ein bisschen die Worte und die Ausdrucksmöglichkeiten, um zu beschreiben, wie schön und wie genial und herrlich und gut der Himmel eigentlich ist. Und ich glaube, das ist der Himmel. Ein Ort, der für uns im wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich und unvorstellbar schön ist. Wenn wir irgendwann im Himmel sind, dann bleibt uns die Spucke weg, weil wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Und das ist der Ort, an dem Jesus war, bevor er Mensch wurde. Und er war dort nicht alleine, sondern er war dort zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Auch das ist etwas, was ich nicht bis ins letzte Detail verstehe, aber was ich glaube, dass Gott ein Gott ist, aber eben Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und weil Gott ein Beziehungswesen ist, stehen diese drei Personen in Beziehung zueinander. Jesus selbst sagte mal, als er schon auf der Erde war, ich und der Vater, wir sind eins. Also unsere Beziehung, die wir zueinander haben, ist so gut und so tief und so harmonisch, dass wir zwar zwei sind, aber eigentlich sind wir eins. Die Bibel sagt das sonst auch über Ehepaare. Also wenn Mann und Frau heiraten, dann gehen sie so eine intime, tiefe Beziehung zueinander ein, dass aus zwei Menschen eigentlich ein Mensch wird. Und vielleicht ist das ein zwar abgeschwächtes, aber gutes Bild für das, was Jesus im Himmel hatte. Stellt euch ein Ehepaar vor, frisch verheiratet in den Flitterwochen. Flitterwochen an einem wunderschönen Ort. Und in den Flitterwochen ist es ja meistens so, dass man noch Hals über Kopf verliebt ineinander ist. Der erste Ehestreit ist noch in weiter Ferne, meistens. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich in den Flitterwochen war mit Laura, dass ich mir dachte, es ist so schön, mit Laura verheiratet zu sein. Wir sind hier an einem schönen Ort, wir sind verliebt ineinander. Und ich habe mir gedacht, das ist so schön, dass ich am liebsten es so hätte, dass es immer so bleibt. Ich weiß, es werden Zeiten in unserer Ehe kommen, die werden herausfordernder. Ich wünschte, es bleibt immer so wie jetzt gerade. Vielleicht kennt ihr das, ja? Vielleicht, wenn du im Urlaub bist. Du bist im Urlaub und denkst dir, was für ein schöner Ort. Mist, nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Ich wünschte, ich könnte hier bleiben. Ich wünschte, ich könnte diesen Moment einfrieren, dass er immer bleibt. Und ich glaube, das ist etwas, was Jesus hatte. Wenn wir Jesus gesehen hätten, bevor er Mensch wurde, wir hätten ihm gesagt, Jesus, was du im Himmel hast, dieser unbeschreiblich schöne Ort, diese perfekte Beziehung zu deinem Vater, sorgt dafür, dass du es nie verlierst, dass du es festhältst. Du und ich glaube, wir würden alles dafür tun, um das zu bekommen, was Jesus hatte. Ganz am Anfang der Bibel sind Adam und Eva im Garten Eden und Gott hatte ihnen gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von diesem einen Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse. Dann werdet ihr sterben. Und dann kommt der Teufel, die Schlange, und sagt, nee, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet so sein wie Gott. Das ist das, was hier im Philipperbrief über Jesus steht. Er war so wie Gott, er war Gott gleich. Und der Teufel sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und der Mensch sagt, genau das will ich, auch wenn ich dafür ungehorsam werde. Und dann, ihr wisst, wie es weitergeht, der Mensch wird Gott ungehorsam und dieser Ungehorsam trennt von Gott. Ich glaube, dass das heute noch genauso ist. Wir Menschen wollen sein wie Gott, werden dadurch ihm ungehorsam und diese Schuld trennt uns von Gott. Aber Jesus hatte das alles. Aber anstatt das festzuhalten, heißt es dann in seiner Biografie, er hielt nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Oder man könnte auch übersetzen, Jesus machte sich selbst völlig leer. Er machte sich selbst zu nichts. Er wurde arm, indem er Mensch wird. In 2. Korinther 8, Vers 9 steht, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, für euch arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wenn ein reicher Mensch arm wird, ist er dann immer noch ein Mensch? Ja, ne? Ich habe gehofft, dass ihr das antwortet. Natürlich. Und das Gleiche passiert bei Jesus, auch wieder schwer vorzustellen. Jesus wird Mensch, aber er bleibt trotzdem gleichzeitig zu 100% Gott. 100% Gott, aber eben auch 100% Mensch. Und als Mensch erfährt Jesus zum ersten Mal Begrenztheit. Jesus kann Hunger bekommen und Durst. Jesus wird müde. Jesus kann Schmerz und Trauer empfinden. All diese Dinge, die es im Himmel nicht gibt. Aber Jesus wird nicht nur Mensch. In seiner Biografie steht, er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Und wenn du damals Sklave warst, dann warst du ganz unten in der Gesellschaft. Also für Jesus geht es wirklich von ganz oben nach ganz unten. Er hat über sich selbst gesagt in Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lest mal die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, und achtet darauf, wie oft Jesus etwas für andere tat. Fast immer. Und an einer Stelle heißt es, nach einem langen Tag war Jesus müde, aber die Menschenmassen kamen zu ihm und er sah sie und hatte Mitleid mit ihnen. Und dann lehrte er sie und er heilte ihre Krankheiten, er trieb Dämonen aus, er machte Tote lebendig. Und ganz oft, wenn er jemandem half, sagte er danach, erzähl niemandem davon. Geh zum Priester, zeig dich, sündige nicht mehr, irgendwie sowas, aber dann auch, erzähl niemandem davon. Weil es für Jesus als Diener nicht entscheidend war, dass er die Anerkennung und den Lob bekam, sondern dass sein Vater im Himmel geehrt wurde. Und eines der eindrücklichsten Momente von Jesus als Diener ist wahrscheinlich, wo er seinen Jüngern die Füße wäscht. Also Jesus lebt eigentlich vom Millionär zum Fußwäscher. Ja? Er hat keine Teller gewaschen, er hat Füße gewaschen. Und weil Jesus gleichzeitig Gott und Mensch ist, wäscht er die Füße von Judas und weiß, nicht mehr lange und der wird mich verraten. Und dann wäscht er die Füße von seinen anderen Jüngern und weiß, nicht mehr lange und die werden mich alle im Stich lassen. Völlig revolutionär, was da passiert. Jesus ist der große Rabbi, der Meister, der Lehrer und er schürzt sich und geht auf die Knie und wäscht seinen Schülern, seinen Azubis, wenn man so möchte, die Füße. Das heißt im Bibeltext, Jesus erniedrigte sich selbst. Und das wird auch deutlich, bevor er gekreuzigt wird. Jesus wurde verspottet, verachtet, man hat ihm ins Gesicht gespuckt. Die Römer haben ihn brutal zusammengeschlagen. Ganz viele Menschen haben die Folterung der Römer gar nicht überlebt. Aber Jesus hat überlebt. Und dann trägt er sein eigenes Kreuz. Er wurde zum Tod am Kreuz verurteilt. Und nur um das kurz klarzustellen, es war den Römern verboten, ihre eigenen Landsleute zu kreuzigen, weil dieser Tod am Kreuz so qualvoll war. Die Römer haben es sogar vermieden, das Wort Kreuz überhaupt in den Mund zu nehmen. Man sagte dann oft, hängt ihn an den unglücklichen Stamm oder an das unglückliche Holz. Selbst der schlimmste Verbrecher, wenn er Römer war, wurde er nicht gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt und das, obwohl niemand ihm ein Verbrechen nachweisen konnte. Es gab auch nichts, was man hätte nachweisen können, denn Jesus war schuldlos. Erinnert euch noch mal ganz kurz, was Jesus am Anfang seiner Biografie hatte. Er war an einem Ort, den wir Menschen uns in seiner Schönheit gar nicht vorstellen können, wo uns die Ausdrucksmöglichkeiten für fehlen. Und er war in einer perfekten Beziehung zu seinem Vater. Und dann heißt es hier, jetzt wird er gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hängt am Kreuz und dann sagt die Bibel, als er am Kreuz hing, Matthäus 27, 46, schrie er mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der vorher diese perfekte Beziehung hatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das für ihn gewesen sein muss. Es ist so, als würde er zu seinem Vater sagen, Vater, kein Mensch ist dir gehorsam. Jeder Mensch ist schuldig geworden vor dir und du bist zu Recht wütend. Aber lass deine Wut nicht an den Menschen aus, sondern bestraf mich dafür. Ich bin bereit, gehorsam zu sein, schuldlos zu sterben, damit deine Ehre wiederhergestellt wird und damit Vergebung möglich ist. Und ihr Lieben, wir Menschen erleben ja auch Leid. Und ich finde, manche Menschen erleben so schreckliche Tragödien, dass ich mir auch oft denke, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, so schlimmes Leid zu erleben. Und wir hoffen, dass das Leid uns nicht trifft. Und wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, dann hoffen wir, dass wir möglichst schnell wieder rauskommen. Und was ich damit sagen möchte, ist, wir Menschen leiden unfreiwillig. Das gehört leider zum Leben hier auf der Erde dazu. Aber Jesus hing am Kreuz freiwillig, weil er sich selbst dazu entschlossen hatte. Und dann bin ich so dankbar, dass seine Biografie noch eine zweite Hälfte hat. Und die lese ich jetzt einmal vor. Philipper 2, Abvers 9. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Und ich bin so dankbar für diese Fortsetzung der Biografie. Denn wir wissen, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern nach 3 Tagen wieder lebendig wurde. Und nach 40 Tagen fuhr er auf in den Himmel zurück zu seinem Vater. Er setzt sich auf den Thron Gottes zur Rechten seines Vaters. Und es ist auffällig, in der ersten Hälfte der Biografie über Jesus ist Jesus aktiv. Und jetzt in dieser zweiten Hälfte wird Gott aktiv. Und das entspricht einem biblischen Prinzip, das Jesus selbst mal benannt hat in Lukas 14, Vers 11. Da hat er gesagt, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und das passiert hier. Jesus ist es, der sich selbst erniedrigt, der sich selbst völlig leer macht und zu nichts wird, indem er aus dem Himmel Sklave wird, hier auf der Erde. Und dann ist es Gott, der sagt, ich werde dich hoch erhöhen. Jesus selbst wollte sich keinen Namen machen und Gott sagt, ich gebe dir einen Namen, der hoch über allen Namen steht. Und da steckt viel hebräisches Denken drin. Im Hebräischen ist der Name einer Person ganz eng mit dem Wesen des Menschen verknüpft. Das heißt, die Aussage ist hier, Jesus, du hast den Namen aller Namen. Du stehst hoch über allem. Und ich freue mich total, wenn wir gleich ein Lied singen oder ein Lied hören, oh, wie schön dieser Name ist. Der Name Jesus. Und das meint nicht, dass der Name Jesus so schön klingt, sondern das meint, Jesus, du bist von deinem Wesen schön und herrlich und kraftvoll. Es ist Jesus, der selbst auf die Knie geht, um anderen zu dienen. Und dann bestimmt Gott, vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Das wird ein Moment sein, wo alle Menschen, egal ob hier auf dieser Erde gläubig oder ungläubig, wo alle Menschen vor ihm auf die Knie gehen und bekennen werden, Jesus Christus, du bist der Herr. Und ich freue mich darauf, wenn wir jetzt gleich das auch bekennen. Und wenn wir diesem Jesus ganz persönlich Lieder singen und Abendmahl feiern und ihm ganz persönlich Danke sagen dürfen. Bevor wir das gleich tun, ich hoffe, ihr gebt mir noch 3-4 Minuten, muss ich euch noch was erzählen. Weil jedes gute Buch und jede Biografie hat meistens auch ein Vorwort. Und diese Biografie von Jesus hat auch ein Vorwort. Und ich habe gemerkt, dieses Vorwort hat es in sich. So sehr, dass man eigentlich eine eigene Predigt daraus machen müsste. Das mache ich nicht, deswegen mache ich das jetzt so. Ich werde euch gleich diesen Vers vorlesen, dieses Vorwort, was Paulus an die Leser schreibt. Und dann sage ich noch 2, 3 Sachen dazu, stelle ein paar Fragen und dann geht's weiter. Paulus schreibt in Philipper Kapitel 2, Vers 5, also vor der Biografie von Jesus, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Also mit anderen Worten, liebe Christen, Ihr sollt die gleiche Einstellung zum Leben haben, wie Jesus sie hatte. Und ihr sollt so sehr darauf bedacht sein, dass man das in eurem Leben ganz praktisch merkt. Stell dir vor, jemand würde eine Biografie über dein Leben schreiben. Was wäre das für eine Geschichte? Wäre es eher die Geschichte von einem Tellerwäscher oder eher die Geschichte von einem Millionär? Was meine ich damit? Jesus selbst hat gesagt, es gilt für euch, wer von euch nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und das sagt dieser Jesus, der selbst alles aufgegeben hat, sich selbst zu nichts gemacht hat und anderen gedient hat. Ich möchte euch ein paar Fragen jetzt einfach nur noch vorlesen. Das sind Fragen, die ich an allererster Stelle mir selber stelle. Aber ich lade dich ein und mach dir Mut, mach sie auch zu deinen Fragen. Wenn du eine ruhige Minute hast, heute oder in der nächsten Woche, vielleicht bleibt dir die eine oder andere Frage hängen, über die du mal nachdenken möchtest. Ich habe mich gefragt, was habe ich eigentlich aufgegeben oder was gebe ich auf, um Jesus nachzufolgen? Was kostet mich mein Christsein? Was sind die Ziele, die ich für dieses Leben habe? Sind es Ziele, bei denen ich mich verwirkliche oder bei denen Gott sich verwirklichen kann? Wonach sehnt sich mein Herz wirklich? Investiere ich meine Zeit und meine Kraft und mein Geld und meine Fähigkeiten am liebsten für Dinge, bei denen ich mich verwirkliche oder bei denen Gott sich verwirklicht? Und ich weiß, dass solche Fragen ganz schnell ein schlechtes Gewissen auslösen. Ich merke schon, wenn ich mein Leben mit dem Leben von Jesus vergleiche, dann entdecke ich bei mir viel zu viel Egoismus. Aber ich finde es spannend, was Paulus macht im Brief an die Philipper. Er schreibt, lebt so wie Jesus. Und dann kommt keine große Anleitung, wie das geht, sondern dann fängt er einfach an, von Jesus zu erzählen. Und ich verstehe, dass wir einander dienen können, weil Jesus uns zuerst gedient hat. Und wir dürfen einander lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und wir können vergeben, weil Jesus uns vergeben hat. Immer diese Reihenfolge. Und damit möchte ich gerne einen Punkt setzen und freue mich auf das nächste Lied.